ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Der größte Gitarrist, von dem man nie gehört hat.
Sein Pinsel, das war die Fender Stratocaster.
Die Rockfans fühlten sich auch alleingelassen von den großen Stars, weil keiner mehr hingekommen ist, weil die Hotels in die Luft geflogen sind und ähnliches.
Dieser ganze Saal trieft ja nur vor Glückshormonen.
Das Blau seiner Jeans ist tatsächlich in das Holz eingefärbt.
Das ist kein Forte, das ist ein Irish Pub Fortissimo.
Ja. So, also man... Ich bin Frank König, hallo. Alben, die Geschichte machten, selten hatten Untertitel so gut gepasst wie in dieser Folge. Es geht um ein legendäres Live-Album und die Umstände seiner Entstehung mitten im Nordirland-Konflikt, der in den frühen 70ern Form eines Bürgerkriegs angenommen hatte. Mit Erscheinen dieser SWR1 Meilensteine-Folge ist es 50 Jahre her, das Irish Tour 74 von Rory Gallagher, oder wie die unseren sagen, Rory Gallagher, und wie die ihren sagen, Rory Gallagher, rausgekommen ist. Am 1. Juli 74 war das. Viele von euch haben sich das schon ganz lange gewünscht, dass wir mal über diese Irish Tour sprechen. Christian Lohmeier zum Beispiel, genau wie Lutz Jung, Hans Hauser oder Peter Schmidt. Danke euch allen dafür. So viel Begeisterung für den Mann, über den man mal gesagt hat, er sei der größte Gitarrist gewesen, von dem man noch nie gehört hat. Sollte es bei euch da draußen auch zutreffen mit dem noch nie gehört, dann werden wir das jetzt natürlich ganz schnell ändern. Referenzen hat Gallagher jedenfalls genug. Brian May von Queen sagt, dass sein Sound von Gallagher persönlich inspiriert ist. Eric Clapton hat Gallagher dafür gedankt, wieder zum Blues zurückgekommen zu sein. Und nicht ganz unbedeutende Bands wie Deep Purple, Cream oder die Rolling Stones hätten ihn ganz gerne mal als Gitarristen gehabt, aber nicht bekommen. Rory hat sein eigenes Ding gemacht, immer. Das Studio war für ihn Quälerei. Seine Energie, die konnte er in der ganzen Fülle nur auf der Bühne entfalten. Und das tat er auch 1974 in seiner Heimat. Grenzen waren ihm egal. Er hat in Irland und auch in Nordirland gespielt. Zu Zeiten, als sich keiner mehr dort hat blicken lassen. Und das hat so geklungen.
Hallo, ladies and gentlemen, Rory Gallagher.
Erstmal stimmen. Das ist schön rough. Gute Stimmung war da offensichtlich. Ein ziemlich cooler Rory Gallagher, der erstmal seine Gitarre stimmt und dann geht die Post ab mit seinem speziellen Stil, über den wir hier gleich noch reden wollen. Und ein Kollege aus Belfast, der hat 1974 geschrieben: Ich habe noch nie etwas so Wundervolles, so Mitreißendes, so Erhebendes, so Freudiges gesehen, wie als Gallagher und die Band die Bühne betraten. Der ganze Ort brach aus, alle standen auf und jubelten, sie schrien und kreischten, nahmen die Arme hoch und umarmten sich, dann steckten sie als Einheit die Arme in die Luft und machten das Friedenszeichen. Ohne albern oder übertrieben emotional zu sein, war dies einer der denkwürdigsten Momente meines Lebens. Das alles bedeutete etwas. Es bedeutete mehr als nur Rock'n'Roll. Es war etwas Größeres, etwas Gültigeres als nur das. Wow. Das muss die Leute ganz schön mitgerissen haben damals. Was war da passiert? Wir klären das gleich und dafür begrüße ich aus der SWR1 Musikredaktion Stefan Fahrich und Johannes Häuft. Hallo ihr zwei.
Hi, hi.
Hallo, wie wir Ihnen sagen. Hallo.
Das sagt der Arndt immer. Hallo. Alben mit irischem Bezug haben wir ja schon das öfter mal besprochen in den Meilensteinen. Letztens erst Thin Lizzy und Black Rose, Rock Legend. Auch 1974 war schon öfter Thema bei uns. Aber jetzt mal Blick auf Irland und Nordirland, besonders den Nordirland-Konflikt. Was war los damals 1974, Stefan?
Du hast es schon angedeutet. Wir befinden uns mittendrin im nordirischen Bürgerkrieg zwischen den katholischen Nationalisten und den protestantischen Unionisten. Die wollten ja zum Vereinigten Königreich gehören, wobei die Nationalisten sich ja eher zu Irland hingezogen gefühlt hatten. Der ganze Konflikt hat ja einen Hintergrund, fing ja etwa 1920 mit der Teilung zwischen Irland und Nordirland an. Der Ausbruch der Gewalt fand dann statt, so der erste Punkt war 68, als die Northern Ireland Civil Rights Association, also die Protestanten, eine Parade durchführten in Derry, wie die Katholiken sagen, die Protestanten sagen Londonderry,
um den Bezug gleich klar zu machen.
Und die veranstalten eine Parade und waren so provozierend, weil sie direkt an einem katholischen Wohnviertel vorbei liefen. Es kam dann zu Auseinandersetzungen, die immer weiter eskalierten. London hat dann die Armee geschickt. Die konnten zwar die ganzen Unruhen, 3 Tage hat das etwa gedauert, unter Kontrolle bekommen. Aber das war dann so der Anfang und es setzte sich wie so ein Flächenbrand fort. Es ging dann in Belfast weiter und die britische Regierung will da vermitteln, wird aber auch in den Bürgerkrieg hineingezogen. Also ich erinnere mich auch noch an diese Fernsehbilder, die ich als Kind oder als Jugendlicher aber nicht verstanden habe, die damals diese englischen Polizeistationen und Armeestationen, die mit Stacheldraht verhauen waren, mit diesen riesen Stahltüren, weil immer wieder Bombenattentate befürchtet worden sind. Und die nächste Stufe der Eskalation, die haben dann U2 auch beschrieben in ihrem Song Sunday Bloody Sunday. Es ist die Geschichte vom 30. Januar 1972 und da löst die britische Armee eine Protestkundgebung von Katholiken gegen die wohl willkürlichen Gerichtsverfahren gegen inhaftierte Katholiken und Sympathisanten der IAA. Diese Kundgebung wird aufgelöst von der britischen Armee mit Waffengewalt und dabei sterben 13 Demonstranten durch Schüsse der Polizisten. Die IAA reagierten daraufhin mit Bombenanschlägen und da treffen sie dann, das muss man mal ehrlicherweise sagen, natürlich auch die Zivilbevölkerung und war dann quasi ab dem Zeitpunkt so als Terrororganisation isoliert. Und insgesamt starben bei diesem Konflikt rund 3000 Menschen. Und auch dieser Bombenterror, wir werden das noch hören, also Rory Gallagher hat den hautnah erlebt, als er in Belfast gespielt hat. Und es hat sie nicht zurückgeschreckt. Also
das ist legendär.
Legendär.
Ja. Wenn ihr euch auch für Geschichte interessiert, auch abseits der Meilensteine, dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Alles Geschichte, History von Radio Wissen gibt's auch in der ARD-Audiothek.
Große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radio Wissen nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt aber zurück zu Rory Gallagher und Irish Tour 74. Johannes, der größte Gitarrist, von dem man nie gehört hat, ist ja auch ein bisschen spöttisch, aber tatsächlich ist Gallagher ja nie zum Superstar geworden, wollte er auch wahrscheinlich nicht. Deswegen ist er im kollektiven Gedächtnis nicht so verankert wie Eric Clapton, Gary Moore, Richie Blackmore und die vielen anderen sogenannten Gitarrengötter. Was war das für ein Typ und wie ist seine Geschichte gewesen bis zu diesem legendären Irish Tour 74 Album?
Also erstmal 1948 wurde er in Donegal im Nordwesten Irlands geboren, direkt an der Grenze zu Nordirland, ist er aber dann am anderen Ende der Insel in Cork groß geworden. Wie ist er überhaupt zur Musik gekommen? Er hat sich einfach aus dem Schrank seiner Eltern eine Ukulele geklaut, fand der Vater nicht so toll, er hat ihm dann eine Plastik-Ukulele in die Hand gedrückt. Später mit 9 hat er dann aber noch von seinen Eltern auch eine normale Akustikgitarre geschenkt bekommen, hat sich das selbst beigebracht, war extrem talentiert, hat mit 12 auch einen Talentwettbewerb gewonnen und hat sich vom Preisgeld natürlich eine E-Gitarre gekauft. Was für eine, werden wir später noch besprechen. Ab 63 spielt er dann, er ist 15 Jahre alt, in der Fontana Showband und tourt mit denen rum, also ist da eigentlich quasi schon Profi. seine Vorbilder, so musikalisch, Blues, Rock'n'Roll, Fan ist er, Skiffle, Folk. Einer seiner Vorbilder zum Beispiel Muddy Waters. Mhm. Mit 18, 1966, schließt er sich dann dem Power-Trio Taste an. Und mit denen gelingt ihm auch der Durchbruch in der britischen Rockszene und ist mit den 300 Tage pro Jahr auf Tour. Also es ist völlig unfassbar. 1970 am Silvester haben sie das letzte Konzert. Danach geht die Band zu Bruch. Sie trennen sich. Und Rory macht eine eigene Band auf mit dem Namen Rory Gallagher. Ja, 1971 kommt auch direkt das erste Album raus. Heißt wie er selbst und die Band, Rory Gallagher. Und haut gleich im zweiten Jahr direkt das nächste hinterher. Also das zieht sich eigentlich durch die gesamten 70er. Er macht Alben, Alben, Alben und er tourt, tourt, tourt. Das ist völlig unfassbar. Wobei die Studiosituation, die hat er nie so geliebt. Er hatte keinen Bock auf Produzenten, er hatte keine Lust auf Plattenfirmen. Er wollte immer so ein bisschen der kreative Kopf bleiben und sein. Mhm. Wenn ihn da einer ins Handwerk gefuscht hat, das war nicht seins. Und vielleicht ist das auch deswegen ein Grund, warum er so gerne live gespielt hat. Also diese Live-Situation, die brauchte er. Er hat mal gesagt, wenn du nicht für die Leute spielst, bist du wie ein Maler, der nur zu Hause zu seinem eigenen Vergnügen pinselt. Und sein Pinsel, das war die Fender Stratocaster. 1972 ist ein ganz wichtiges Jahr für Rory Gallagher. Lou Martin kommt zur Band dazu, an den Keys, an der Orgel. Mhm. Vorher waren sie ja Power-Trio, ja. Genau. Und Rod Death an den Drums. Was passiert 72 noch? Rory wird zum Musician of the Year vom britischen Melody Maker gekürt. Wir können uns gerne diese Liste mal anschauen. Es ist wirklich unfassbar. Auf Platz 10 steht Ritchie Blackmore von Deep Purple. Platz 8 Pete Townshend, The Who. Platz 4 Steve Howe. Platz 3 Jimmy Page. Platz 2 Eric Clapton. Und auf der 1...
Verdientermaßen.
Rory. Also, spätestens jetzt wissen wir, von was für einem Gitarristen wir da sprechen. Ja, Rory wurde ja auch von den Stones, von Clapton, von allen möglichen Leuten angefragt, aber er wollte das nicht. Er war auch so ein bisschen der Anti-Rockstar. Ihm ging es immer um die Musik. Gut, er war privat auch ein bisschen schüchtern, er war schon auch ein bisschen eigenbrötlerig. Hat immer so sein eigenes Ding gemacht. Er hatte auch nie eine feste Beziehung gehabt. Gut, er war ja auch immer unterwegs. So, und dann sind wir auch schon im Jahr 1974. Tony Palmer filmt die Irish Tour 74.
Und das ist ja so gewesen, dass, glaube ich, dieser Film eigentlich das Hauptprojekt war.
Ja, das war für eine Fernsehserie eigentlich geplant. Und dann war es aber so gut, dass er gesagt hat, okay, das mache ich als Film. Und die Irish Tour, genau genommen, ist das Album Irish Tour 74, ist im Prinzip der Soundtrack, würde man heute sagen. Also wenn man mal sieht, so Purple Rain Prince, wo ja auch der Film ist und das Album eigentlich ein Soundtrack-Album ist, so genau ist das Irish 74 eigentlich der Soundtrack zu diesem Film.
So, ich habe jetzt mal, um das mal vorneweg zu klären, ich habe jetzt mal die ARD-Aussprachedatenbank geöffnet, die ja in den Meilensteinen schon öfter mal Thema war bei verschiedenen Aussprachen von Namen. Also das irische Gallagher oder wie viele Leute sagen Gallagher. Wir gucken mal, was sagt denn die Aussprachedatenbank?
Rory Gallagher.
Gallagher. Das habe ich aber nicht.
Rory Gallagher. Gallagher.
Nee. Ist Gallagher. Da noch drin oder ist das nur...
Ja, da ist schon noch mit drin. Pass mal, ich mache es nochmal. Warte mal.
Rory Gallagher.
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 Ja, aber auch so ein bisschen angehaucht.
Rory Gallagher.
Das werden
wir noch.
Also bitte verzeiht uns, wenn wir das nicht so hundertprozentig
hinkriegen. Ich sage ab sofort er. Nur noch er.
Ich dachte, ich frage mal ganz spontan die Aussprachedatenbank. Nicht, dass wir wieder hier böse Post bekommen. Stefan, warum ist Irish Tour 74 für dich ein Meilenstein?
Weil dieses Album einen Gitarristen zeigt, der roh, direkt und ohne viel Schnickschnack seine innersten Gefühle, so wie es sich für einen Bluesmusiker gehört, über seine 6 Saiten der Gitarre direkt in den Verstärker und dann aus dem Lautsprecher auf die Bühne bringt und damit dem Publikum in seiner wirklich direktesten und rohesten Form einfach offenbart. Und das ist, wenn man das Album hört, mal wirklich so richtig zärtlich zurückhaltend. Also wenn er seine Gitarre, als würde er sie umflirten, Das ist dann mal wild aufbrausend, mal erzählend, mal mitfühlend, mal ganz wütend auch zwischendrin. Und ich finde, es gibt nur wenige Live-Alben, die die Arbeit eines Gitarristen, in diesem Fall eines wahnsinnig begabten und kreativen, außergewöhnlichen Gitarristen, so unmittelbar hörbar macht. Und wir haben es schon erwähnt, es ist natürlich auch ein politisches Album, ohne dass es direkt politisch ist.
Ja.
Weil es seine ganz besondere Beziehung zum Nordirland-Konflikt hat. Also sehr, da sehr, sehr, sehr da auch drin steckt, mittendrin.
Also es gibt so einen Underground-Artikel auf der Webseite. Wir haben es auch verlinkt in unseren Shownotes aus einem Underground-Magazin aus Belfast und diverse andere Zeitungsausschnitte auf seiner Homepage. Und da heißt es ja, John Lennon, du singst Imagine, aber komm mal hierher und ihr macht Konzert für Bangladesch, aber hier in Nordirland ist auch was los. Vielleicht öffnet er dafür die Augen auch mal. Die Kids in Nordirland, die Rockfans fühlten sich auch alleingelassen von den großen Stars, weil keiner mehr hingekommen ist, weil die Hotels in die Luft geflogen sind und ähnliches.
Und es ging ihm auch nur nach eigener Aussage nur um diese Kids, wo er gesagt hat, die will ich nicht im Stich lassen. Und weil du sagst Hotels, er hat in Belfast bei diesen Aufnahmen im Hotel vor Ort gewohnt, das meist bombardierte Hotel in Belfast, also in deren Umgebung die meisten Bomben explodiert sind. Und in der Zeit, wo er die Aufnahmen hatte, sind, glaube ich, 10 Bomben explodiert, das war rund um Neujahr. Eigentlich sollten, habe ich mal gelesen, 12 Bomben waren geplant, die da im Umfeld explodiert. Ein Wahnsinn.
Ja. Ja.
Und alle haben gesagt, fahr da nicht hin, das ist zu gefährlich. Und er hat gesagt, nein, die Kids sind da und die brauchen das und ich will denen das geben. Und das war völlig unpathetisch, sondern einfach normal für ihn, das tun zu wollen.
Und man muss ja dazu sagen, es ist nicht nur in Belfast, sondern auch zum Beispiel in Dublin und Cork aufgenommen, ne,
ja, das Album. Ja, aber was den Konflikt angeht oder die Konfliktsituation, ja, ist natürlich Belfast.
Genau, das Entscheidende. Den SWR1 Meilensteine Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Ins Opening des Albums haben wir schon reingehört, der Cradle Rock. Und hier noch ein Ausschnitt aus dem Song.
Geile Nummer.
Ja. Pure Energie. Cradle Rock, der Opener von Irish Tour 74. Stefan, über die Voraussetzungen und die Bedeutung des Konzerts haben wir schon viel gehört. Du hast gesagt, dass du am Beispiel von Cradle Rock uns mal das Gitarrenspiel von Rory Gallagher näher bringen willst. Erzähl uns, was ihn so besonders macht.
Also ich fange mal an mit Cradle Rock, weil ich habe jetzt mal Beispiele aus dem ganzen Album auch zusammengezogen. Ja. Und Cradle Rock hat mir vorhin schon mal den Anfang gehört und da hören wir auch gleich nochmal rein. Und da hört man eins der wichtigsten Stilelemente seines Gitarrenspiels. Man nennt das die sogenannten Pinch Harmonics.
Aha.
Viele kennen das vielleicht dann später von CC Top. Das ist dieser glockenartige Klang, sehr metallisch. Der wird erzeugt in einem Gitarrist, auch Rory Gallagher. Es gibt Leute, die spielen mit dem Finger. Er hat auch mit dem Finger gespielt, mal kurz zwischenzeitlich erwähnt. Das war auch eine Technik, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Das heißt, er spielt mit dem Plektron Bassseiten und zupft ohne oben die Saiten, aber lenkt nur ab. Wir sind bei den Pinch Harmonics. Das heißt, ich habe das Plektron in der Hand, schlage normalerweise die Saite nur mit dem Plektron an. Mhm. Bei den Pinch Harmonics schlage ich die Saite gleichzeitig Plektron und mit dem Fingernagel meines Zeigefingers an. Das heißt, es wird ein Ton erzeugt und wenn der Nagel an die Saite kommt, wird ein Oberton quasi auch noch gebildet für ganz kurze Zeit. Und das macht dieses Glockenartige und dieses Metallische ein Stilelement, also das zentral für sein Spiel war. Und wir hören nochmal rein in den Anfang, das so klingt. Das ist glaube ich, klar. Und die zweite Sache, die er oft benutzt hat, wenn er Solo spielt.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich habe irgendwo gelesen, es hat ihn jemand darauf aufmerksam gemacht, ne?
Also auf diese Spieltechnik?
Ja. Also, ich meine, ich
glaube, sie war nicht neu. Aber sie ist einfach so zum zentralen Element seines Spiels und Sounds geworden.
Dass er es kultiviert hat.
Dass er es kultiviert hat. Und dass nachher natürlich auch im Hardrock und im Heavy-Bereich diese Technik sich auch durchgesetzt hat. Wie gesagt, CC Top, wenn man da mal reinhört, das ist viel verzerrter natürlich. Mhm. Aber es ist auch diese Pinch-Harmonics, das ist der typische CC Top-Sound auch später dann gewesen. Eine zweite Sache ist, wenn er Solos gespielt hat, das sogenannte Palm-Muting hat er auch nicht erfunden, aber hat er sehr, sehr oft benutzt. Palm-Muting bedeutet, ich lege meine rechte Hand, mit der ich anschlage, auf die Saiten hinten ab. Das heißt, die Saiten sind alle gedämpft und dann schlage ich sie an mit dem Plektron. Das heißt, die Saite kann nicht klingen, sondern sie ist gemutet, also sie ist gedämpft. Und das mache ich mit der Handfläche. Palm-Muting, auch bei ihm immer wieder da und es hört sich so an. Hier übrigens auch so ein bisschen der irische Folk-Einschlag, der in seinen Solos immer so vorkommt. Tunes, ne? Ja, der hat so immer so, das sind keine direkten Tunes, wie wir sie bei Thin Lizzy gerne mal reinhören, wie wir den Podcast auch kennengelernt haben. Nee, aber er hat es verinnerlicht. Und gerade bei diesen schnellen Passagen, auch auf diesem Album, überhaupt in seinen Stücken, hört man dann auch immer, hat man immer so den Eindruck, oh, das kenne ich irgendwie. Das klingt ein bisschen irisch, das klingt nach Fiddle, das klingt nach Kleeblatt, das klingt nach allem, was ich so an Klischees von Irland kenne. Finde ich auch toll, dass er das da immer einbaut, ohne direkt da sich was...
Es ist kein Folkrock.
Nein,
aber
das ist nicht
hörbar.
Noch ein zentrales Element seiner Arbeit ist das sogenannte Volumenschwellen. Das heißt, man kann Volumen, wenn man Gitarre spielt, verschiedenerweise verändern. Manche machen das mit einem Volumenpedal.
Also Lautstärke.
Lautstärke verändern, laut und leise. Wenn man das tut bei einer Gitarre und hat noch ein Echo, hat man so den Eindruck, als wäre da ein Streichinstrument. Mhm. Ja, weil der Ton sich so verändert. Man kann das mit einem mit einem Lautstärkepedal machen. Man kann das auch so, wie es Stratocaster-Gitarristen machen, mit dem Lautstärkeregler an der Gitarre machen. Und zwar mit einem kleinen Finger. Weil der liegt einfach so gut, dass ich den immer mal auf- und zuziehe. Auch wer dieses Album hört, wird immer wieder über diese Technik stolpern. Was heißt stolpern? Sich an dieser Technik erfreuen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Das ist schon wie eine so der Eisenbahn, ja. Ein bisschen streicherhafter. Ja. Sehr, 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 sehr schöne Technik ist das. Sie auch dann auch später immer wieder, also dieses Lautstärke mit dem Lautstärkeregler, das ist diese Streicher. Wenn du da noch einen riesen Hall drauf setzt, dann meinst du echt, du hast einen Streicher, ein Cello am Start, wenn du es mit einem guten Sound spielst. Und eine Sache war die Aeroflot, die auch zentral bei ihm ist. Wir hatten das immer mal wieder kennengelernt bei Gitarristen, ist dieses das Vibrato, das heißt, eine kleine Veränderung der Tonhöhe wird bei Gitarren gerne auch mit dem sogenannten Vibrato-Hebel und der Tremolo-Einheit, was ist so ein Hebel hinter der Gitarre, und wenn du den drückst, wenn man den drückt, dann verändert sich halt die Saitenspannung und dadurch verändert sich auch die Tonhöhe. Ja. Diesen Haken hat er nicht. Er hat es immer mit den Fingern gemacht, indem er den Ton, wir hören gleich ein Beispiel, wo er einen sehr oberreichen Ton anschlägt und dann mit seiner rechten Hand übergreift und oben, wo die Saiten normalerweise in die Mechaniken eingehakt sind, also am oberen, am Sattel, und da hat er mit dem Finger die Saite runtergedrückt. Ich habe das auch mal jahrelang versucht, aber so einen dicken Saitensatz, obwohl er spielt dieselbe Saitenstärke wie ich, ich habe mir immer die Finger aufgerissen.
Ich dabei. Kann sagen,
da splittern die dann Finger. Dann hast du zu wenig geübt, Stefan.
Nein, das
zu
ist
wenig Hornhaut.
Man muss das auch wirklich Gefühl dafür haben, das einzusetzen, weil wir hören mal rein, so klingt das zum Beispiel bei Rory.
Wow, aber so definiert, ne?
Sehr schön definiert und es ist einfach super gemacht innerhalb dieses ganzen Komplexes. Auch das hört, wer diese Platte, und ich gehe davon aus, dass ihr alle diese Platte euch nach diesem Meilenstein-Podcast sofort wieder anhört, werdet das auf vielen, vielen Songs entdecken, diese Art des Vibratos mit dem Übergreifen und dem Runterdrücken der Saite, ohne diesen berühmten Jammerhaken, wie wir Gitarristen sagen. Und ein letztes noch, aber das führt dann auch wieder uns voraus, ist natürlich, dass er Bottleneck gespielt hat. Also, also immer wieder kennen wir vom Blues, das ist entweder ein Glasröhrchen oder Metallröhrchen, das man sich über den Finger steckt. Bei ihm war es unterschiedlich. Ich glaube, er hat für die Akustikgitarre hatte er ein Metall-Bottleneck benutzt, für die E-Gitarre öfters mal. Die Amerikaner haben das gemacht, wir haben das gar nicht so. Die Amerikaner haben ja immer diese kleinen Aspirin- und Pillenfläschchen, die aus Glas sind.
Ja.
Und die schütten die einfach aus und dann kann man die als Bottleneck benutzen.
Also erst die Pille reingefüllt.
Und dann Bottleneck gespielt.
Aber deswegen nehmen die alle
Das ist nur mal kurz angerissen, weil da kommen wir natürlich noch drauf. Also diese Bottleneck-Technik, aber wir hören gerne mal rein, weil er ist ein Meister darin. Und jetzt mal hören.
Der alte Glenn Miller.
Der Slide ist super. Ja, er spielt hier Glenn Miller, American Patrol, was auch bedeutet, dass er irgendwann mal in seinem Leben sich mit Swing-Musik beschäftigt hat und Big Band-Musik, weil das spielst du nicht aus der hohlen Hand. Mal gerade, weil, was sind das für eine Melodie? Und was ich toll finde, nämlich ist dieser, also das hat auch diesen Sweet, das ist so ein Sweet Bottleneck. Das ist alles schön glatt und wunderbar süßlich ist das. Auch eine Technik, die er natürlich nonstop verwendet. Das ist so, wenn man das Album hört, das sind die Sachen, über die man immer wieder drüber stolpert, die man wieder hört, die ihn wirklich auszeichnen in seinem Gitarrenspiel und auch einmalig machen.
Nun steht der Rory Gallagher,
Sag einfach Rory zu
mir. Der Rory, der steht ja nicht alleine auf der Bühne bei seinen Konzerten. Nee, hat das sein Power-Trio dabei, aber das ist seltsamerweise, ja, du hast erwähnt, Johannes, das ist seltsamerweise ja ein Quartett, das Power-Trio.
Genau, und da muss ich jetzt bei einer Grundsatzfrage anfangen. Wenn wir uns betrachten, Trio und Quartett, was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich glaube, man muss sich erstmal anschauen, welche Aufgabe hat ein Bassist, ein Drummer, ein Gitarrist, ein Pianist in der Band? Was braucht man? Ich glaube, wir brauchen einen Beat, einen Groove, eine Melodie, eine Harmonie, beziehungsweise eine harmonische Orientierung, im besten Fall einen Grundton, wenn es jetzt kein Free Jazz ist. In einem Trio übernimmt ein einzelner Instrumentalist in der Regel mehrere dieser Funktionen, die man braucht. Kommt natürlich auch immer drauf an, was für eine Musik man spielt. Warum jetzt ein Trio? Erster Grund, weil es funktioniert, ganz platt. Es gibt jede Menge berühmte Beispiele. The Police, Jimi Hendrix Experience, Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Nirvana, wie sie alle heißen. Was haben wir noch alles? Blink-182, Green Day,
Cream,
Motorhead. So, also es funktioniert. Und in der Regel haben diese Trios oft einen Fokus auf eine starke Solo-Gitarre. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, irgendwie, wo der Fokus auf der Orgel oder so liegt. Emerson, Lake Palmer oder sowas. Zweitens, es gibt gewisse Konstellationen, da brauchst du gar keinen vierten Mann. Da ist gar kein Platz im Mix. Es gibt manche Gitarristen, also vor allen Dingen Gitarristen sind der Grund, die haben eine Spielweise, eine Art, eine Aura an sich. Das nimmt so viel Platz ein auf der Bühne, aber eben auch im Mix. Da kannst du keinen daneben stellen. Da gehst du unter als Rhythmusgitarrist daneben.
Ja.
Ob Rory jetzt so einer ist?
Boah. Absolut, ich finde ja.
In der Live-Situation kann man es wohl am besten bewerten. Ich habe ihn leider knapp verpasst, bin ein bisschen jung. So, jetzt warum denn überhaupt ein Quartett, in der Regel dann mit Orgel oder Rhythmusgitarre? Wir sprechen jetzt mal vom Klavier oder der Orgel. Du hast natürlich erstens eine andere Klangfarbe. Zweitens, du hast natürlich mehr Klangfläche, vor allen Dingen eine harmonische Fläche. Wenn du jetzt zu dritt spielst und nur der Bass die Grundtöne vorgibt und du hast einen Solo-Gitarristen, der da drüber solieren soll, das klingt natürlich irgendwie oft dünn. Die Alternativlösung ist, der Solo-Gitarrist spielt noch die Chords irgendwie halbwegs mit. Das schafft nicht jeder. So, also du hast einfach mit Keys im Hintergrund, mit einer Orgel, einen harmonischen Teppich, wo du dich als Solo-Gitarrist nur draufstellen muss und mit diesem Teppich losfliegen kannst. Du hast viel mehr Freiraum, das hält dir den Rücken frei. In diesem Fall geht es darum, diese Besetzung, diese drei anderen, ein Bass, Schlagzeug und der Orgel, die müssen Rory zuspielen, die müssen Rory dieses musikalische Grund, Grundgerüst beschaffen. Ich vergleiche es mal mit einem Fußball. Wenn wir 10 Spielmacher haben, dann funktioniert eine Mannschaft nicht. Du brauchst auch einen, der Sechser ist und der vor der Abwehr abräumt. Meine Meinung, ich sage, das klappt auf diesem Album wirklich gut bei Rory. Mhm. Die drei anderen sind da sehr mannschaftsdienlich. Es gibt ein paar Ausnahmestellen. Aber das ist auch wirklich unfassbar schwierig, gerade bei dieser Musik, weil diese Musik entwickelt einen Sog. Da ist eine Euphorie. Dieser ganze Saal trieft ja nur vor Glückshormonen. Ja. Und vor allen Dingen auch auf der Bühne. Also du musst irgendwie mitziehen und mitmachen, aber du darfst dich nicht freispielen, weil dieser Rory steht vorne und ist der Solist.
Ja, aber von hinten wird dann richtig gepuncht. Das muss man wirklich sagen. Ja. Also was die von hinten ihm da in den Rücken reinhauen, Bass, Schlagzeug. Ich persönlich, offen und ehrlich, ich hätte die Orgel nicht gebraucht. Er war bei Taste ein Trio, ist wieder zum Trio zurückgekehrt. Was Johannes sagt, ist absolut alles wichtig, dass man diesen Teppich hat, aber er hat ja auch gezeigt, dass er diesen Teppich nicht braucht. Und ich habe ihn, weil Johannes, jetzt mache ich ihm eine lange Nase, ich habe ihn natürlich live gesehen, 84 in St. Wendel bei einem Open Air. Und diese Energie, die der auf der Bühne bringt, und das habe ich live erlebt, ist absolut unvorstellbar. Dieses Konzert, der Höhepunkt war, es war irgendwie Schluss, sie hatten schon ein bisschen leicht Musik gemacht an, denn so die Publikum drehte sich um, wollte schon zu den Ausgängen und dann hast du über die Monitoranlage plötzlich wieder die Bluesgitarre gehört, weil sie nur über die Monitor, über die Boxen, die auf der Bühne vorne stehen und dem Künstler im Prinzip den Sound machen. Das heißt, du hörtest, was ist denn da los? Und dann drehte sich quasi dieses ganze Stadion, schon am Rausgehen waren, nochmal um. Und dann machte es so einen riesen Einschaltklack, weil irgendwie der Techniker war überfordert und drückte wieder die Endlager, macht klang. Und danach ging es nochmal fast 40 Minuten die Post ab. Und wenn ihr den Film euch anguckt, man kann, ich glaube, es gibt sogar eine DVD mittlerweile davon, von der Irish Tour. Ja. Aber auch auf YouTube kann man sich da schon mal einen Eindruck verschaffen, durchaus, weil da einzelne Schnipsel da sind.
Und verlinken wir in unseren Shownotes.
Was der da auf der Bühne von der ersten Sekunde an mit seinem Holzfällerhemd, seiner Jeans, das ist ja auch wie ein Bürgerhaus, das ist keine Bühnendeko. Da steht sein Amp, da steht ein Schlagzeug, da ist ein Bassist.
Ja, kein Stickschlag.
Das ist
und los
wie
geht's.
Bürgerhaus Bonamés bei mir in Frankfurt. Und die Leute auch da unten, sieht aus wie so eine Stadthalle. Das ist keine große Konzerthalle. Aber was da passiert, auch ein Austausch zwischen Publikum und Rory, wie er mit den Leuten, also du siehst auch die Leute schreien, wie sie ihm auf der Bühne zuschreien. Es ist unwahrscheinlich, was da für eine Energie ist.
Auch unter den Musikern, wie sie kommunizieren, wie sie sich austauschen.
McAvoy am Bass, wenn der nachher mal abgeht teilweise und du siehst, der
passt ja total aus. Aber ich wollte gerade noch zur Besetzung was sagen.
Ja genau, da habe ich noch eine Frage an dich zur Besetzung. Wir haben es jetzt, es ist ein Power-Trio und du sagst, du hättest es nicht gebraucht, Stefan. Du sagst, es ist quasi der Teppich, auf dem Rory glänzen kann. Ich muss sagen, als ich das Album jetzt wieder gehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, ja, also die Orgel, die ist doch an manchen Stellen auch mal eine ganz schöne Ergänzung zu einem Gitarrensolo. Ne? Also wir werden es ja nachher noch ansatzweise hören bei A Million Miles Away, wo das auch so einen leichten Cream-Untouch kriegt dann hinterher. Dieses Sakral-Monumentale unterstreicht das an der Stelle nochmal. Aber muss man nicht mögen. Mir hat es halt sehr gut gefallen.
Nein, es hat nichts mit Mögen zu tun. Also ich mag das schon sehr. Ja. Aber es ist, wenn ich so betrachte, weil ich auch die andere Form kenne, ich weiß nicht, was ihn dazu motiviert hat, zu der Tour noch einen vierten Mann dazu zu holen, weil er hat gezeigt, dass es auch ohne diesen Teppich dieselbe Power entwickeln kann.
Was ganz interessant ist, der Keyboarder, der Lou Martin, der kommt aus Belfast, ebenso wie der Bassist. Also auch da haben wir wieder diesen Bezugspunkt zu Nordirland. Und alle drei in diesem Quartett neben Rory haben etliche Alben mit ihm zusammen gespielt und ich glaube, das hat er auch gebraucht, weil ein Fußballteam braucht ja auch, um zu wachsen und irgendwie Teamgeist entwickeln zu können. Und ich glaube, das hat er geschafft mit diesen drei Musikern. Lou Martin, um sie alle drei mal zu nennen, Gary McAvoy am Bass und an den Drums, Rod Eth. Das muss wohl auch ein schräger Vogel gewesen sein, weil der Bassist hat sich über ihn geäußert, das wäre the most undrummer-like drummer I ever played with. So, also irgendwie der untypischste Schlagzeuger, mit dem er je gespielt hat.
Das muss nicht schlecht sein.
Wir haben jetzt über die drei anderen gesprochen und es ist ja dermaßen viel Solo-Gefrickel von Rory drauf. Ich finde, da können wir mal einen Blick auf, in Anführungszeichen, Solo-Stellen der anderen drei werfen. Vielleicht fangen wir mit der Orgel mal an. So, also ein bisschen dürfen sie wirbeln.
Ja. Ach, herrlich. Eine schöne Schweineorgel.
So, das ist natürlich irgendwo ein bisschen unfair, wenn man das mit Pianisten aus der gleichen Zeit irgendwie vergleicht. John Lord, das sind jetzt keine polyphonen, fugenartigen, bachesken Sachen, sondern natürlich kennt der Mann seine Skalen, das ist überhaupt keine Frage, aber es hat tatsächlich eher so ein Jam-Charakter, so aus dem Gefühl heraus, aus der Intuition. Also du hörst da teilweise auch mal, es klingt so ein bisschen mit der ganzen Hand auf die Tastatur gehauen. Ja.
Komisch, wenn man das verkauft. Hier macht, klingt das gar nicht.
Verkauft man dann unter Blue Notes. Ja, ja, dann gerne mal mit dem Bass weitermachen.
Ja, der Bass.
So, also der Bass hat man kurz gehört, der Bass ist natürlich angehalten, keine wilden Experimente zu machen. Er kann diese kleinen Fills machen mit diesen hohen Läufen. Er muss aber aufpassen, dass er dieses Grundkonstrukt nicht zerstört. Und das ist wirklich eine Kunst, aber gleichzeitig mit so Läufen schaffst du natürlich auch eine Varianz. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Ich sag mal, einen unglaublichen Schub.
Ja, du schiebst da nach vorne, das ist.
Ja, das ist. Natürlich kann Rory da drauf liegen, ne? Das ist genau der Punkt.
Du musst natürlich aufpassen, wenn du diese Läufe spielst, dass du nicht wegläufst. So.
Ja.
Was gibt es noch für Möglichkeiten? Du kannst mit dem Rhythmus spielen, das Anschlagmuster ändern oder du wechselst in der Oktave. Oben. Unten. Mhm. Und wieder oben.
Ja, sehr schön, Johannes. Du hast ja die Vorgeschichte schon erwähnt. Die Fender Stratocaster von Rory ist bis heute ein kultisch verehrtes Instrument. Er hat sich als 15-Jähriger für die damalige Zeit astronomisch verschuldet, obwohl er das Preisgeld reingesteckt hat. Ich glaube, die Mutter hat irgendwie gesagt, da bezahlen wir noch bis an unser Lebensende ab. Über die Jahre ist es so richtig abgeschrubbt worden, was den Lack betrifft. Man könnte ja sagen, der Mann, der trifft die Saiten nicht richtig und kratzt den Lack weg, aber das stimmt nicht. Rory Gallaghers Bruder hat behauptet, dass der Schweiß von Rory so säurehaltig gewesen sei, dass er diesen Lack förmlich zerätzt hat. Also das sind Storys, aus denen Rockmythen gestrickt sind, wunderschön. Heute zahlen Menschen ein Vermögen, was weitaus größer ist als diese 100 Pfund, die Rory für die Strand bezahlt hat.
Obwohl die ähnlich, glaube ich, in der Zeit hoch einzustufen sind.
Ja, ja, genau.
Und heute kostet sie, glaube ich, 6.000. Ich habe extra jetzt nochmal nachgeguckt, 6.000 kostet heute.
Also 100 Pfund waren früher echt sehr, sehr viel Geld. Aber heute zahlen Menschen wieder ein Vermögen, du sagst gerade, aber künstlich gealterte Gitarren im Stil von Rory. Gibt, glaube ich, sogar ein Rory Signature Modell.
Das ist das Signature Modell und das sind sogar die Abschöpfungen, sind natürlich, das ist bei dieser Gitarrenindustrie ist so, die Leute wollen das, die finden es gut, die stellen sich gern so die Gitarre ihres Liebes. Sie muss halt, dieses Original muss auch ganz fantastisch geklungen haben, by the way. Nicht nur, dass sie so komisch aussah, sonst hätte er sie nicht behalten und die Instrumente, die du da kriegst für 6.000 Euro, klingen natürlich genauso fantastisch.
Ach so.
Ist nicht nur für in den Schrank zu
aber
stellen.
Aber jetzt mal zurück zum Original, Stefan. Was war an dem Instrument so besonders? Du hast gesagt, der Klang war jetzt nicht so einheitsmäßig. Er hat sie mit einem festen Tremolo gespielt, ne?
Es gibt noch viele Modifikationen, wie man so sagt, bei Gitarristen. Die will ich jetzt nicht alle aufführen, weil ich habe mir das auch nochmal verlinken wir auch. Ja. Die Seite, wo mal erläutert ist, was an dieser Gitarre alles passiert ist. Also von den Tonabnehmern über die Schaltung, das war also wenn ich das hier aufführen würde, dann würde es noch ein paar Stunden dauern. Ich würde es auch teilweise selbst nicht mehr verstehen, was da überall rumgelötet wurde und gemacht wurde.
Aber das Auffälligste ist, dass er eben nicht diesen strattentypischen Tremolo spielt.
Das,
ne?
Das war, wollte er nicht. Das war überhaupt nicht sein Ding. Und er hat ja auch dieses Vibrato durch eine andere Technik durchaus ersetzen können. Und er war auch viel direkter im Klang. Das war nicht seine sagen wir mal, wenn du einen Blackmore siehst, der viel damit arbeitet, war nicht sein Ding, muss man einfach sagen. Aber zu den 100 Pfund wollte ich noch was sagen, weil da war natürlich seine Mutter, war ja auch tierisch sauer und wollte das eigentlich nicht, diese 100 Pfund dafür ausgeben. Aber der Rory war ja kein Blöder. Der hat gesagt, Mama, pass mal auf. Guck mal, ich kann Rhythmusgitarrist und Leadgitarrist sein. Das heißt, ich spare einen Musiker und von dem Ersparten kann ich die ganz einfach zurückzahlen.
Ich liebe es, wenn man sich sowas schön rechnet.
Absolut. Ich glaube, Rorys Neffe Daniel Gallagher, der besitzte das Original und der hat das mal beschrieben als, ach, das ist so schön. Es ist fast wie ein Stück Treibholz und Rory war das mehr darauf. Es ist so abgenutzt für ihn, das Blau seiner Jeans ist tatsächlich in das Holz eingefärbt. Oh, das ist schön, also so eine Gitarre, ja, viel Mythos natürlich, weil natürlich wir hatten diesen Mythos mit dem Schweiß, aber es steht auch fest, dass diese Fender Stratocaster Serien, das war diese Gitarre, die 60er Baujahre hatten Probleme, also diese Lackierung hatte Probleme mit dem Lack. Also wenn man sich mal andere große Gitarristen anguckt, die spielen, wir hatten mal Stevie Ray Vaughan Band, auch da geht der Lack ab. Also die hatten die 50er Modelle.
Die Blutgruppe wie Rory, weil der Bruder hat nämlich wohl auch gesagt, dieser Schweiß muss wohl so sein, weil er eine seltene Blutgruppe hat.
Du darfst auch nicht vergessen, dass Ende der 60er, und das ist großen Anteil daran, Ende der 60er ist diese Gitarre geklaut worden, zusammen mit einer Telecaster. Rory hat dann darauf bestanden, dass in so einer Art in einer Fernsehsendung Aktenzeichen XY quasi von Irland, wurde dann nach diese Gitarren vorgestellt und es wurde gesagt, okay, die sind geklaut worden und sie wurden dann wiedergefunden und haben wohl, also die Strat hat wohl 2 Wochen in einem Graben gelegen, also Wasser, Büsche, wohl aus dem Auto geworfen, weil derjenige, der die Dinger geklaut hat, hat nach der Sendung wohl kapiert, okay, kann ich nicht so gut verkaufen, mehr das Ding. Weil, man muss auch mal sagen, es hält sich die Geschichte, dass es die erste Stratocaster gewesen wäre, die Irland gesehen hätte.
Also in der Band, die...
In der Band, weil er hat sie ja gekauft. Gespielt hat. Er hat sie gekauft von einem Mann, der war in einer Showband, der wollte unbedingt diese Stratocaster in, man nennt das Fiesta Red, das ist dieses helle, glänzende Rot, die wollte er bekommen und bekam sie aber leider in der anderen Lackierung.
Sunburst
heißt die. So wie ein Sonnenuntergang sieht das aus. Und bekam sie dann, und dann war er natürlich stinkesauer erstmal und hat dann gewartet, 6 Monate hat er damit rumgespielt und dann hat er sie, als dann endlich seine Gitarre kam, die er haben wollte, hat er sie verkauft und dann hat eben Rory zugeschlagen in Crowleys Musikgeschäft in Cork. Und wie gesagt, ja, es war Schweiß, es war aber auch wohl ein Straßengraben, es war wohl auch ein Problem, den Fender mit der Lackierung hatte zu der Zeit. Viel ist passiert mit der Gitarre. Was meine Lieblingsgeschichte war, dass er teilweise den Hals auswechseln musste und zum Trocknen aufgehängt hat. Das habe ich als Gitarrist noch nie gemacht, aber er muss wohl auch stark geschwitzt haben und deswegen hatte er konnte die Stimmung nicht mehr richtig halten und er hat immer mal wieder Austauschhälse dran gesetzt und hat die Dinger dann in Trockenräume gehängt, damit die sie wieder trocknen. Also krass. Das ist totaler Gitarrenfetischismus. wie gesagt, in den Shownotes gibt es eine super Quelle. Ja, im Netz, um mal zu gucken, was Rory so an Gitarrenzeugs benutzt hat und warum er es benutzt hat. Für Gitarrenfans, nein, auch für Leute, die mal sehen wollen, was das für ein Wahnsinn ist. Dieser Kult um Gitarren lohnt sich unbedingt mal reinzuklicken.
Joe Bonamassa, glaube ich, durfte die Gitarre 2011 nochmal spielen, um den Cradle Rock kundzutun.
Ja, aber er hat sie diesmal nicht in seine großartige Sammlung bekommen. Ich glaube,
der musste zurückgeben, ja. Tattooed Lady ist Stefan Fahrichs Lieblingsnummer auf dem Album und er fragt sich, ob man einen Rory-Song überhaupt Hit nennen darf. Klären wir gleich. Hier ist Tattooed Lady, wie Cradle Rock auch von Rory Gallaghers 73er Album Tattoo. Shooting gallery. Yes, I'm a bad guy. Tattooed Lady! Stefans Wunsch für diese Meilensteine-Folge. Oh, ich glaube, bin ich an der falschen Stelle reingegangen.
Nein,
Stefan fährt gerade komplett ab auf die Nummer.
Ja, ist so,
warum fragst du dich, ob man diesen Song überhaupt einen Hit nennen darf?
Weil,
das musst du mir jetzt mal erklären.
Natürlich wegen Rory erstmal, ja. Weil er selbst immer gesagt hat, ich will nicht, dass einzelne Songs von Alben besonders behandelt werden. Er war überhaupt nicht angetan davon, Singles zu veröffentlichen. Ähnlich wie Led Zeppelin, ja auch gesagt, wir wollen keine Singles. Das war immer sein Prinzip. Es gab mal ein Taste.
Oh, was würde der heute machen, ne?
Mit dem. Ja, aber er war immer sein eigener Herr. Und das hat er auch durchgezogen. Also die Plattenfirma hat mal bei seiner Folgeband, bei Taste, mal einen Song ausgekoppelt. Der war auch Top 5 sogar. Mhm. Eine Nummer. Und da muss er richtig, richtig angestunken gewesen sein und so sagt er, Leute, so geht das nicht, ich könnte nicht einfach Singles veröffentlichen, das will ich nicht. Insofern glaube ich, können wir bei ihm nicht von einem Hit reden, weil er wollte auch gar keine Hits, das war überhaupt nicht seine Assoziation. Er hatte eher seinen Bruder, der hat mal so gesagt, dass er Alben ähnlich wie ein Jazzmusiker betrachtet, also dass die zusammenhängen, ineinander organisch übergehen und dass die nicht zerstückelt werden dürfen. Das war für ihn auch so ein Prinzip und für mich ist es deshalb ein Hit, weil es ein Song ist, der so eine klare Songstruktur hat. Und zwar so eine besondere Songstruktur, die nur Rory irgendwie erzeugen kann. Du hast am Anfang dieses sehnsüchtige, fast folkloristische Melodie, ja, über diese Rock-Abfolge. Und die springt dann plötzlich in diesen klassischen Blues über. Ja, das finde ich super, diesen Trick, wie er von diesem fast sehnsüchtigen normalen Strophe in diesen ganz normalen Rock'n'Roll-Teil übergeht. Das macht er über so einen harmonischen Trick, den brauchen wir nicht zu erläutern. Ja. Es ist toll. Und es ist natürlich diese Geschichte, die er erzählt von der Tattooed Lady. Das sind Tattooed Ladies, das waren Ende 19. Jahrhunderts, waren das Frauen, die viele Tätowierungen besaßen und auf dem Jahrmarkt aufgetreten sind. Die waren Teil dieser Freak-Shows. Tattooed Ladies. Und er beschreibt auch, seine Tattooed Lady hatte auch einen Bart. Also es ist dieses klassische Bild dieser Freakshows, der größte Mann der Welt, der stärkste Mann, die Frau mit dem Bart, die dann über diese Jahrmärkte getingelt sind. Und er beschreibt ja auch in diesem Text so eine Jahrmarktsituation. Er ist das Jahrmarktskind und nimmt uns da mit. Später waren diese Tattooed Ladies, waren dann schon aufgrund ihrer Attraktion auch Bestandteil so klassischer Varietés einfach, wo dann auch das Bürgertum Anteil genommen hat. Und ich finde, dieses Spannungsfeld zwischen Rorys Wurzeln, dieser Geschichtenerzählerei, dieses Historische, auf der anderen Seite dieser Rock'n'Roll-Teil, den er immer wieder setzt mit seinem ganz eigenen Rockmelodien, die haben ja wieder diese Sehnsucht. Du meinst, wow, erzähl mir mehr davon. Ich finde das toll. Und das macht diesen Song so außergewöhnlich und deshalb wollte ich das mit reinnehmen.
Okay. Hast du ausreichend und gut begründet, Stefan. Also wir hatten schon von Rory Gallaghers 61er Strat, also Stratocaster, aber bevor er damals dieses Instrument gekauft hat, war er schon musikalisch unterwegs als Teenager. Johannes hat es schon erwähnt, Skiffle, Blues, später Rock und natürlich die allgegenwärtige Folkmusik waren seine Wurzeln. Auch Stefan und Johannes haben schon erwähnt, wie das alles seinen Stil geprägt hat. Auf der Irish Tour 74 spielt Gallagher auch die Nummer As the Crow Flies im Original von Tony Joe White. Und hier hört man eine ganz andere Gitarre in der modernen Rock- und Popmusik prominent vertreten, zum Beispiel bei Paul Simon oder den Dire Straits. Die Rede ist von der National Resonator-Gitarre. Achtet mal auf den wunderbar metallisch scheppernden Sound.
As the crow flies, baby, will I eat so far from you?
Das ist so völlig unaffektiert. Es ist einfach gespielt.
Ja.
Fertig, aus.
Will I eat so far from you? But since I don't have wings, I can get home as fast as I want to.
As the Crow Flies und wir hören mal nicht die legendäre Strat und auch keine Telecaster, sondern eine National Resonator Gitarre. Johannes, was ist das für ein Instrument und warum klingt das so?
kennen tut man sie optisch wahrscheinlich am ehesten von dem Brothers in Arms Cover von den Dire Straits. Da ist er auch drauf. Also eine Gitarre aus Aluminiumblech mit F-Löchern. Die wurde damals in den 20er Jahren erfunden, um gegen Bläser mit der Lautstärke irgendwie mithalten zu können. Mhm. Diese Resonator-Gitarre wird mechanisch verstärkt, also mit diesem Aluminium.
Ja, und dieser Resonator vorne, ne? Das ist quasi wie so ein mechanischer Lautsprecher.
Genau. Mhm. Und du hast gerade eben den Begriff National Guitar gesagt. Das ist quasi die Marke. Die Firma National String Instrument Corporation hieß die. Die haben ursprünglich angefangen, Banjos zu bauen, später dann eben diese Resonator-Gitarren, dann auch Resonator-Ukulelen und Resonator-Mandolinen. Also irgendwie sehr wilde Mischung
jetzt auch
alles.
Mal interessieren.
Und wo werden diese Resonator-Gitarren eingesetzt? Bluegrass, so ein bisschen Hillbilly-Sound, Country natürlich, Blues. Und es klingt natürlich einfach anders. Also du hast natürlich einfach einen anderen Resonanzkörper. Es klingt härter, es klingt metallischer. Du hast diesen Twang-Sound hast du mit drin. Und was sich bei dieser Gitarre gut anbietet, Stefan hat es gerade eben erklärt, diese Bottleneck-Technik, diese Slides mit diesem Röhrchen. Was auch cool ist, es klingt verdammt gut mit Mundharmonika zusammen. Was allerdings ein bisschen schwierig ist, die Intonierung und die Stimmung. Es ist nicht ganz beim Rhythmus würde man sagen, in the grid, aber es ist, naja, so. Es macht dieses Konzert, dieses Album, diese Resonator-Gitarre einfach vielfältiger, weil du mal was anderes hörst als die Strat, macht mehr Varianz. Und es macht natürlich auch dramaturgisch was mit einem Konzert, wenn er von jetzt auf gleich einmal da vorne alleine mit der Gitarre steht und mit dem Mundharmonika. Genau. So, jetzt hat er natürlich nicht nur die Resonator-Gitarre gehabt, sondern auch noch eine Akustikgitarre. Die war ihm auch immer wieder wichtig, hat ihm am Herzen gelegen. Er hat mal in einem Interview gesagt, die Akustikgitarre sei sein Basic Training Ground. ja gut, ich meine, er ist Ire, man weiß, wo er herkommt, ist wichtig für Irish Folk, für die vielen, vielen Pubs, in denen jeden Abend da in Irland gespielt wird. Viele E-Gitarristen tun sich ja schwer mit einer Akustikgitarre, aber er hat immer gesagt, das ist einfach gute Übung für ihn.
Ja, es ist auch ein bisschen anspruchsvoller, oft von der Seitenlage und so, ne, Stefan?
Ja, so gut, die Seitenlage ist dann auch meistens etwas höher. Mhm. Also beim Bottleneck schadet es nicht, wenn die Seitenlage höher ist, weil du sonst auf die Bünde drückst, dann kommt ein enormes Klirren zustande. Insofern ist das wunderbar. Ich finde auch diese National Guitar, weil ich hatte es, glaube ich, dir in der Mail geschrieben, weil ich hatte sofort diese Assoziation, ist ja auch was amerikanisches Bild.
Ja.
Also denkt an Paul Simon, The Mississippi Delta is shining like a national guitar. Yeah, yeah. Das ist eine Songzeile, die verstehst du, der Amerikaner versteht es sofort, was es ist.
Dieses also Glänzen.
Es hat natürlich auch dadurch so einen kulturellen, so einen Amerikanismus in seiner Musik, dass er die auch mit einführt. Weil er spielt, wie Johannes richtig gesagt hat, natürlich auch super Akustikgitarre. Das ist auch ganz, ganz toll. Aber er will halt auch immer wieder diese Blues-Credibility haben, die er aus Amerika aufgesaugt hat, die er auch zu seinem Repertoire machen möchte, auf seine ganz eigene Art und Weise. Und deshalb ist, glaube ich, die National für ihn ein ganz wichtiges Instrument geworden.
Das Original stammt, wie gesagt, von Tony Joe White von As the Crow Flies. War ein großartiger amerikanischer Songschreiber, Gitarrist und Sänger, prominent vertreten auf einem weiteren Meilenstein, nämlich auf Tina Turners Foreign Affair. Undercover Agent of the Blues, You Know Who, Steamy Windows und Foreign Affair stammen aus seiner Feder allein von diesem Album. Aber zurück zu Tony Joe White, As the Crow Flies und Rory Gallagher. Was macht Gallagher mit dem Sound anderer? Wo liegen seine Einflüsse und wie geht er damit um, wenn er sowas in die Hand kriegt von einem anderen Künstler, Johannes?
Ja, ich würde vorschlagen, dann hören wir zuerst mal in Tony Joe White's As a Crow Flies rein. You don't know, baby, how this Joe is sweet careers. Orgel mit dabei, Drums mit dabei. I've missed your sweet chorus. Durchgehender Beat, Drums, E-Gitarre, Akustikgitarre, coole Nummer. Aber irgendwie ein bisschen wenig Fleisch an der Solo-Gitarre dran. Und also bitte versteht mich nicht falsch, im Vergleich zu Rory klingt es einfach so, ein bisschen fehlende Emotionen. Also ich habe das Gefühl, Rory packt da einfach nochmal irgendwie drei Schippen drauf. Können wir gerne mal reinhören. Well, you don't know, baby, how I miss your sweet caress.
Well, you don't know, baby, how I miss your sweet caress. Ja.
So, also es ist deutlich mehr Varianz drin in seinem Gitarrenspiel, Lagenwechseln, Dynamik, Tempogestaltung. Gut, er hat keinen Drummer im Nacken, der ihm diesen treibenden Beat durchkloppt, sondern er kann das selber bestimmen.
Klingt auch wesentlich durch die National Guitar natürlich auch wesentlich folkiger, ne? Also so wirklich nach, ich interpretiere das jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichelchen am Lagerfeuer, vor kleinem Publikum, so
absolut
ungefähr. Ne?
So, dann ist seine Version, wenn wir jetzt in musikalischen Intervallen denken, eine Sechste höher. Heißt, er singt einfach wesentlich höher und muss an manchen Stellen auch drücken. So, das macht was mit dem Song. Das gibt ihm automatisch schon so eine kleine Schmerznote, so eine Emotion.
Schmerznote, das muss ich mir merken. Das ist ein sehr schöner Ausdruck.
Wenn wir uns den Text angucken, so, dass natürlich auch irgendwie so eine typische Blues-Melancholie liegt da irgendwie drin. Ja. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwie so weit weg von der Liebsten, er kann nicht kommen, macht sich dann aber irgendwie doch auf den Weg. So, und bei hier diesem Irish Tour Konzert sieht man auch wirklich, die Leute hören ihm gespannt zu. Es ist keine Mitgröll-Nummer. Und du hörst an allen Ecken und Enden, Stefan hat es gerade eben schon gesagt, diesen amerikanischen Einfluss, den hört man, den sieht man, den riecht man. Spätestens wenn jetzt noch die Mundharmonika einsetzt, dann bist du endgültig in den USA angekommen.
Ja.
So, und jetzt steht er natürlich dann auch noch häufig auf der Bühne mit diesem karierten Flanellhemd. Also er braucht eigentlich nur noch den Cowboyhut dazu.
Und den Jeans, die sich in den Hals reingesogen hat.
Und die Stiefel. Lange vor Kurt Cobain hat er das
absolut
angehabt.
Absolut. So, meine Meinung dazu, dieses Gitarrenspiel auf dieser National Guitar hat aber tatsächlich nicht nur eine amerikanische Note. Wenn er wirklich da reinhaut in die Saiten. Das ist kein Forte, das ist ein Irish Pub Fortissimo. Ja. So, also man hört, wo er herkommt.
Irish Pub Fortissimo.
Und,
notiere ich mir mal.
Das passt kurioserweise super mit der Mundharmonika zusammen. Also auch ein Hauch Irish ist mit drin, aber natürlich hauptsächlich eben die USA.
Und so macht er halt seine eigenen Sachen, seine eigene Interpretation, seine eigenen Songs aus denen anderer, egal ob das jetzt Tony Joe White ist oder auch Muddy Waters und ähnliche Protagonisten. Er nimmt sich das und macht sich die zu eigen, die Songs.
Aber es hat nicht, also seine Solokarriere und das, was er hier macht, hat nicht in die USA zurückreflektiert. Also er war als Solokünstler mit seiner Solo in den USA quasi unbekannt. Also mit Taste gab es da Dinge, aber als Solo, sein Solowerk war in den USA, da war er eher Deutschland verbunden. Er hat ja auch Alben in Deutschland aufgenommen, aber in den USA so gut wie nicht. Ich habe sogar erschreckenderweise gelesen, ein bekannter Musiker, ein Amerikaner, der irgendwie erst seit 10 Wochen, selbst nach seinem Tod, zufällig in einer kleinen Musikzeitschrift in den USA gelesen hat, dass Rory Gallagher gestorben ist. Während bei uns das ja in Europa durch die Nachrichten lief, als er starb, war das in den USA überhaupt kein Thema. Also er hat dieses Amerikanische zu sich rübergeholt, aber es hat in seinem Solowerk nicht wieder in die USA zurückgestrahlt.
Das Original-Vinyl des Albums ist als Doppelalbum erschienen, nur 10 Tracks sind drauf, aber eben mit Längen zwischen so gut 5 und gut 11 Minuten. Die letzte Nummer auf der zweiten Seite, A Million Miles Away, und schon im Intro kann man hören, wie Rory Gallagher Folk, Rock und Blues-Einflüsse ineinander fließen lässt. Wunderbar.
I'll just knock down a little bit on this one. It's a new song called A Million Miles Away. Hope you like it.
Auch hier wird nochmal gestimmt. Ja, warum auch nicht? Besser so.
Bisschen Hendrix-mäßig.
Ja.
Die Chords natürlich überhaupt. Da waren wieder die Pinch Harmonics.
Das ist unfassbar, was er in diesem Intro alles unterbringt an Einflüssen, finde ich. Das ist ganz groß. Und natürlich fügt sich A Million Miles Away ganz fein ein in die Riege monumentaler Longsongs der frühen 70er mit einem virtuosen Intro und einem epischen Refrain und der geht so. Und was darf natürlich auch nicht fehlen? Ja klar, ein erhebendes Gitarrensolo.
Ja, das haben wir Johannes Piano-Solo noch.
Ja. Und er ist schnell, aber ist kein Fuddler.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja das, was er auch kennt, aus der irischen Musik heraus, dieses, was er als, Papport, das hat er ja gelernt.
Ja. Also das. Da, Lautstärke.
Ja. Versucht in so einem Solo so enorm viele Stimmungsflächen aufzubauen, sodass du nicht in diesem
Aber die sind harmonisch, passen die zusammen. Ja. Also jetzt nicht im musikalischen Sinne harmonisch, sondern vom Gefühl her.
Ja.
Also es ist nicht so, jetzt spielt er das, jetzt kann er das, jetzt kann er das, sondern es ergänzt sich.
Ja, jede Spieltechnik hat da seinen Sinn. Nicht, er zeigt nicht hier, ich kann's, sondern er malt damit immer neue Bilder.
Ja.
Ich finde, wir können noch mal ein bisschen auf den Bass im Hintergrund achten. Das ist so langsam verselbstständigt.
Übergang ist auch sehr schön reduziert. Das war's. Dann geht's weiter.
One chord.
Ja, one chord. Also und dann das so, also ich meine, du hast dich da gerade selbst verwirklicht in einem epischen Gitarrensolo. Und was sagst du? Pass auf, wenn ich den Akkord spiele, dann machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Und das finde ich, also, das finde ich großartig. Er muss da nicht irgendwas da noch zum Höhepunkt führen, sondern und es geht weiter. Natürlich, Johannes, du hast es erwähnt, natürlich gehört zu dem Song, wir haben es eben beim Ausblenden so leicht gehört, auch ein Orgelsolo, das war beim Refrain hinten noch dran. Das alles gehört zusammen, ein Wahnsinnswerk, oder?
Es ist ein unfassbarer Song. Also da liegt all die irische Sehnsucht drin. Wenn man das Video dazu sieht, da werden auch diese Bilder, idyllische Bilder von Cork eingeblendet, Bilder vom Hafen, die Schiffe stehen da, die Möwen fliegen da umher, die Kathedrale wird gezeigt. Rory singt dann zeitgleich von irgendeiner Bar, da wird irgendein Guinness-Schild eingeblendet. So, also du merkst, da geht's um Heimweh, da geht's um Sehnsucht und er besingt dann auch im Text so eine Szenerie in der Bar, wo dann irgendein Klaviermann spielt. Die Bar ist rammelvoll, Joints gehen darum, Stimmung ist ausgelassen, nur einer macht nicht mit. Melancholisch, einsam, entzieht sich dem Ganzen und ihn umgibt der Blues. Das Heimweh, vermutlich so. Aber
ist es wirklich der Blues?
Es ist The Green. Also es gab bei der Aussage, Rory is not playing the blues, he's playing the green. Also als Abwandlung von der grünen Insel. Ja. Aber das ist richtig. Und man muss auch mal, weil dieses Bild ganz kurz eingeworfen, was das für ein Typ war, Rory Gallagher. Also wir hatten es ja bei vielen Podcasts in letzter Zeit von Drogenorgien geradezu. Von Menschen, die sich zerstört haben durch Drogen. Hört einfach mal rein in den Chili Pepper Podcast, was da bei dieser Band abging in den 90ern. Und bei Rory... Das ist auch das, was wir in der Musik hören, glaube ich. Darf ich das kurz noch, kannst du noch sagen? So als Gitarrist gibt es ja, wenn du auf ein Konzert gehst, wo ein anderer Gitarrist spielt, immer nur so zwei, drei Möglichkeiten. Denn du stehst da, der Mond fällt dir runter und du sagst, boah, was ist denn das für ein Tier, was der alles kann? Ja? Oder du sagst, boah, was ist das für ein Angeber? Lass mich in Ruhe, ich gehe nach Hause.
Ego-Frettchen.
Das berühmte Ego-Frettchen. Oder du kommst in so ein Konzert, wo du dich als Gitarrist überhaupt nicht dafür interessiert, dass da ein anderer Gitarrist auf der Bühne steht, sondern es ist auch für dich als Gitarrist, du willst nur die Musik hören. Und sein Spitzname übrigens war der Priester, The Breacher, weil er drogenfrei war. Er war jemand, der, und das ist belegt, nach Konzerten in sein Zimmer gegangen ist. Einfach fertig. Nachher hatte er Antidepressiva, hatte Flugangst, musste Pillen nehmen, aber das waren Medikamente, die er nehmen musste. Aufgrund deren er dann Leberversagen hatte, Lebertransplantation schiefgelaufen und dann ist er gestorben, leider viel zu früh. Aber viele haben ja gesagt, so seine Tourneen wären wie Priesterseminare. So, also auf der Bühne glühende Predigt, und dann Meditation quasi.
Okay, also das ist, also man muss ja, also spannend, weil viele ja dann Probleme haben, runterzukommen, ne, wenn sie von der Bühne unten sind. Aber Johannes, ich wollte dich eigentlich gar nicht mit meiner Bemerkung unterbrechen, was den Blues betrifft.
Achso, ich habe dazu gar nicht mehr so viel zu sagen, aber ein guter Einwand von Stefan. Also wenn dieser Text in diesem Song, dieses lyrische Ich, nicht er selber ist, dann fresse ich einen Besen. So, also das passt schon alles zusammen. Und wenn du diesen Song hörst, du brauchst eigentlich gar nicht den Text. Wir hatten uns ja gerade eben dieses Solo angehört. Du weißt direkt, was los ist, so, und wo du, in welcher Umgebung dich befindest. So, dieser Song schmeckt einfach nach einem Pint und einer Zigarette in irgendeiner einsamen Eckbank in irgendeinem Pub am Ufer des River Lee.
Sehr schön. Schönes Bild machst du da auf. Die Songs zu Irish Tour 74 sind, wie ich schon erzählt habe, in Belfast, in der Ulster Hall, aber eben auch in der Republik Irland, in Dublin und in Cork. Also ist das aufgenommen worden. Das ist also sozusagen ein gesamtirisches Projekt. Und immer dabei war ein mobiles Studio, welches uns zuletzt bei Bad Company begegnet ist, nämlich das Mobile Studio von Ronnie Lane, von den Faces, LMS genannt. Es war neben dem Mobile Studio der Stones eines der ersten mobilen Studios und es hat somit die Welt der Musikproduktion auf ganz neue Wege geführt. Wird, Stefan.
Ja, zu der Zeit gab es nur diese zwei. Das heißt, der Markt war groß und man konnte sich schön bedienen. Jeder wollte die Dinger haben. Und das ist sehr schön, dieses Mobile Studio, dieses Lenny Mobile Studio ist nichts anderes als, Autofreaks werden es kennen, diese chromfarbenen US-Wohnwagen,
Airstream. Ja.
Das war das. Den hat er sich aus den USA geholt. Mhm. Und hatten sich umgebaut. Sieht auch super aus, noch muss man jetzt sagen. Innen drin auch ganz schicki, mit neuestem Material. Und den haben sie für die Tour genommen. Allerdings, ich muss mich ein bisschen korrigieren, nicht für die Belfast-Shows. Weil da hat die Versicherung gesagt, nee, Bomben, bitte nicht. Da haben sie es an. Und deshalb, wir hatten noch nicht drüber geredet, das ist jetzt auch, finde ich, nicht ganz so wichtig. Es gibt auf dem Album, hast du Stellen, wo der Sound, wo du denkst, es ist nicht so, wie du ihn gerne...
Ja, also Schlagzeug und
Gesang. Ich habe es jetzt nicht überprüft, ob das diese Belfast-Aufnahmen sind, ob es da auch einen hörbaren Unterschied gibt, aber nach Aussagen seines Bruders war das LNS nicht in Belfast dabei, weil sie Probleme hatten, das einfach da versichert zu bekommen. Mhm. Die wollten das nicht in dieses Bürgerkriegsgebiet stellen. Aber es war natürlich schön, die Stones waren zwei Mobile Studios und jeder wollte es haben. Das waren natürlich auch Goldgräberzeiten.
Ich möchte an dieser Stelle vielleicht euch gar nicht groß fragen, was das Vermächtnis war, das haben wir eigentlich schon geklärt, sondern das Publikum sprechen lassen. Denn am Ende eines jeden Konzerts entscheidet ja schließlich das Publikum, ob der Künstler oder die Band abgeliefert haben. Zugabe, Zugabe, Zugabe. Und wie war das damals, 1974 bei Rory Gallagher? Lass mir das letzte Wort dem Publikum und tschüss.